Wie viele Folge haben wir?
114.
Okay. Hallo, liebe Fotopodcaster. Herzlich willkommen im neuen Jahr und schöne Grüße aus Kalifornien. Ich mache zurzeit Urlaub und die Jungs haben mich zugeschaltet. Ich hoffe, die Leitung geht einigermaßen. Ich liege hier in der Sonne. Und mit dabei sind noch der Stefan.
Ja, hallo.
Der Tino.
Ja, hallo.
Und der Marek.
Frohes neues Jahr.
Ja, ich bin ganz ehrlich gesagt total unvorbereitet, weil ich liege hier in der Sonne und bin gerade angefunkt worden. Ich habe auch leider nicht so viel Zeit. Wir machen, die Themen kriegt ihr bestimmt nachher noch gesagt.
Ich muss das aber nochmal ganz kurz untermalen. Also bei uns ist jetzt gerade dunkel. Ich sitze hier in meinem kalten kleinen Büro und wir wollten jetzt anfangen mit Podcasten und haben den Stefan kurz über FaceTime versucht zu kontaktieren, damit wir ihn dazu schalten können. FaceTime läuft ja auch über Videotelefonie und er schaltet sich da rein und dann sehe ich ihn in seinem Liegestuhl mitten in der prallen Sonne Kaliforniens. Mir sind fast die Augen rausgefallen gerade. Ja, aber ich gönn's dir.
Ich habe freundliche 32 Grad gerade in der Sonne, in der Terrasse und genieße das sehr.
Ja.
So, seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da, aber bei dir im Hintergrund ist richtig Leben, ne?
Ja, ich bin hier mitten im Familienurlaub. Aber ich kann euch was erzählen, bevor ich aufhöre. Also was mit Fotografieren zu tun hat. Also erstmal kann ich mal alle beruhigen irgendwie. Ich war das letzte Mal vor 7 Jahren hier und die Fotos sind irgendwie genauso teuer wie in Deutschland. Das Einzige, was bringt, ist der Dollarkurs, aber das ist auch nicht so die Wucht, so dass du eigentlich zum Kamerashoppen Amerika ist jetzt auch nicht so der Brüller. Das hat mich schon mal nicht runtergerissen. Das hält die Urlaubskasse oben, das ist schön. Aber wir waren, weil man muss ja mit Kindern mal ins Disneyland gehen. Und da hatte ich wieder mal eine kleine fotografische Erfahrung. Und zwar abends, da war es schon dunkel, da gab es die Disney Christmas Parade. Und eine wirklich coole Parade mit allen möglichen Disney-Figuren und alles, was mit Weihnachten zu tun hat und 5 Meter hohen Weihnachtsbäumen, die auf Schienen durch die Parade fahren. Und da haben natürlich alle Leute fotografiert. Wie verrückt. Und interessant war, es war halt wirklich dunkel. Und man steht da ja relativ eng. Und man sieht so, was die anderen machen und knipsen und viel Handy knipsen. Und da habe ich wieder mal so 2, 3 Erfahrungen gemacht, die einfach ganz gut sind, wenn man ein bisschen was vom Fotografieren versteht, dass man wesentlich mehr rausholen kann, als normal geht. Also die eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe ein iPhone 5 und Video geht dort sehr gut, auch wenn wenig Licht da ist. Also das sieht selbst auf einem großen Fernseher nachher wirklich noch akzeptabel aus. So dass man es als Urlaubserinnerung gut angucken kann, ohne dass man sich irgendwie ärgert. Obwohl es sehr dunkel war. Also Video funktioniert wirklich prima bei wenig Licht. Fotografie ist echt schwieriges Thema, wenn das Licht zu wenig ist. Und Blitz bringt ja bei so einer Parade nichts. Also muss man mit dem Licht, was vorhanden ist, arbeiten. Und da ist es einfach toll. Selbst wenn man mit Halbautomatik oder Automatik geappt hat, ist halt die Belichtungszeit immer auf ein 15. runtergegangen. Selbst bei ISO 3200. Ich hatte nur die kleine Nikon J1 dabei. Wollte in diesem Trubel nicht so viel mit rumschleppen und habe ja nur Erinnerungsfotos für die Familie gemacht. Ja, und da war eindeutig bei einem 15. bei sich bewegenden Wagen und schon bei ISO 3200, das macht keine Freude. Da war klar, da kommt hinten nichts bei raus. Aber so hat so ungefähr alles rings um mich rum fotografiert. Die haben dann noch ihre kleinen Blitze auspoppen lassen aus diesen kleinen Kompaktkameras. Also das hat nicht viel getaugt. Und dann ist es einfach schön, wenn man in so einer kleinen Kamera die Möglichkeit hat, erstmal in den RAW-Modus zu gehen. Weil ich einfach nachher weiß, dass ich das Rauschen von den ISO 3200 da einigermaßen beibiegen kann und dann einfach unterzubelichten. weil in einem Raw ist immer ein bisschen was drin. So dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme wenigstens ein 80stel und Blende 3.0, das war die größte Blendenöffnung, die ich im Weitwinkel hatte, und habe dann damit relativ unterbelichtet fotografiert. Und es ist wirklich dann machbar, nachher in Lightroom das hell zu, ein bisschen aufzuziehen, nachzubelichten, sodass die Bilder wirklich brauchbar sind, sogar bis hin zum Fotobuch nachher, wenn man so einen Jahresrückblick machen will oder von der Reise. Natürlich nicht DIN A4, aber so in Fotobüchern gibt es ja auch immer so Anordnungen, da sind dann so 4 Bilder nebeneinander auf einem Viertel der Seite. So, das geht super, aber selbst eine halbe Seite DIN A5 ist damit noch prima machbar. Da war ich wieder froh, dass diese kleine Kamera, so primitiv wie sie letztendlich ist, einen RAW-Modus hat und einen manuellen Modus, 80stel Sekunde, Blende so weit auf, wie es geht, ISO 3200 und munter fotografiert. Und das war dann der kleine Unterschied zu den Kompaktknipsen, die daneben stehen.
Ja, sehr schön.
Das war bis jetzt mein einziges fotografisches Erlebnis, weil wir sind noch nicht so lange hier und ich erhole mich erstmal. Ich hatte ein sehr, sehr stressiges Jahr und ich werde gerade erstmal schön gesund. Und aber jetzt, deswegen habe ich nicht so viel Zeit, packen wir gerade. Wir wollen nämlich hier in die Berge fahren, St. Gabriel Mountains. Das sind richtig schöne Berge hier ganz in der Nähe. Und da wird jetzt ein bisschen gewandert und vor allem Fotos gemacht. Also die Fotoausrüstung ist schon gepackt, der Rucksack ist voll. Und da geht es dann fast hoch bis auf, weiß ich nicht, 1500, 1600 Meter. Da ist dann auch die Hitze nicht so heiß, sodass man gut laufen kann. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Jetzt komme ich nämlich das erste Mal richtig zum Fotografieren.
Ja, toll, vielen Dank. Sag einmal, was hast du denn für eine Ausrüstung neben deiner J1 mit?
Ich habe die Nikon 5200 mit, klein, leicht, kompakt. Ich habe das 35mm 1.8 mit, das ist eigentlich mein immer drauf, damit laufe ich rum, weil wenn ich eine weitwinklige Aufnahme brauche, hier ist es so hell, da ist das iPhone 5 perfekt. Ich mache ja nur Erinnerungsfotos und keine Auftragsfotografie, also das reicht dicke für Fotobücher nachher und für Abzüge bei hellem Wetter, die 8 Megapixel, da geht auch ein DIN A4, also habe ich meistens das 35mm drauf. Ich habe aber noch das 12-24 mit für die Nikon. Das ist allerdings dann im manuellen Betrieb, weil das ist ein altes. Das hat keinen eingebauten Motor, also benutze ich das nicht so häufig. Wobei, okay, Weitwinkel 12 mm, Blende 4, ab 1 Meter ist alles scharf. Also es ist jetzt auch nicht so ein großes Problem. Aber ich bin zurzeit, stehe ich so voll auf 35 mm, das macht einfach große Freude. Und habe aber dann trotzdem noch, ich habe ein 100mm Tokina Makro, weil hier gibt es wunderschöne Blüten. Und ich mache ein bisschen Makrofotografie. Habe noch dabei mein 70-210-28 von Nikon. Habe ich auch schon gebraucht, weil hier im Garten gibt es ganz viele Hummingbirds. Wundervolle kleine Vögel. Ich glaube, auf Deutschland heißt, in Deutsch heißt das Kolibris. Genau. Und die grandios. Und ich liege hier in meinem Sonnenstuhl, wie Marek das gesagt hat, und kann mit dem 70-210 grandios diese Hummingbirds im Flug fotografieren. Das macht einen großen Spaß, weil die sind Menschen gewohnt. Die kommen dann hierher und trinken. Dann habe ich noch die GoPro habe ich mit. Da will ich ein bisschen Timelapse machen. Wir fahren noch in den Nationalpark Joshua Tree durch die Wüste. Die montiere ich dann vorne ins Auto rein unter die Windschutzscheibe und mache ein bisschen weitwinkligen Timelapse-Geschichten. Ja, und zum Letzt habe ich noch 2 Stative mit. Ein relativ klein verpackbares Reisestativ, war aber nicht so teuer, von Siriu? Ich weiß den Namen nie. Gibt es auch noch ein Carbon, ich habe es nur in Aluminium, war mal sehr günstig bei Amazon zu schießen. Das ist schön klein und geht für so normale Touren auch prima zu tragen. Da geht die Spiegelreflex gut drauf und dann habe ich natürlich immer mein Gorilla-Pod dabei. Um mal schnell irgendwo die Kamera festzumachen und an einem Baum, an einem Zaun. Ja, und das Ganze in meinem Rucksack, in dem kleinen, das geht gerade gut rein. Und ja, das reicht mir eigentlich auch für den privaten Urlaub, wenn ich im Flugzeug nicht so viel Gepäck mitnehmen kann und eigentlich Familienurlaub mache und ja auch jetzt nicht so viel zum Fotografieren komme.
Hört sich aber irgendwie trotzdem nach einer riesen umfangreichen Ausrüstung auf. Also du hast ja jetzt alleine 5 Minuten gebraucht, um die Sachen alle aufzuzählen.
Ja, aber es geht alles in den kleinen Rucksack. Cutter, den ich auf den Fürstenegger Fototagen beim Andi lieben gelernt hatte. Und das ist ja nur die mittlere Größe, der ist jetzt wirklich nicht so groß. Okay. Und geht alles da rein. Und ja, gut, die J1 benutzt viel meine Frau, einfach so zum Knipsen. Das ist jetzt nicht unbedingt die ist halt mit dabei, aber die nimmt auch meine Tochter gerne zum Knipsen. So, und wenn du Disneyland oder wenn du jetzt hier irgendwo in die City reingehst, das ist mir hier alles zu viel und zu gefährlich, dann die große Ausrüstung mitzuschleppen, habe ich eh keine Zeit. Dann tut so eine J1 dicke. Und Licht hat man ja hier immer, ist wahnsinnig gut. Also hast du mit den kleinen Sensoren auch keine Probleme. Du kannst mit ISO 100 fotografieren und da sind die Ergebnisse einfach gut heute. Da braucht man sich keinen Kopf machen.
Hm. Einen Rocket Blower hast du nicht mit, sonst hättest du ja gar nicht erst einreisen dürfen.
Ich habe einen Satz von diesen Swipe Pads da dabei, wenn ich wirklich Dreck drauf habe, dass ich mir den Sensor cleanen kann. Aber bis jetzt habe ich es ja kaum eingesetzt. Ich will nochmal an Pazifik runter, ans Wasser. Es hat jetzt die nächste Woche hohe Wellen. Sie haben auflandigen Wind und da hatte ich richtig Bock auf hohe Wellen. Und da werde ich natürlich das Tele dann mal brauchen und wechseln. Da muss ich gucken, dass ich da vom Sand her irgendwie hinkomme, weil dann natürlich auch Wind ist. Da kannst du ja nicht immer bis in die Stadt zurücklaufen zum Wechseln. Da muss ich mal gucken, dass ich das dann gegen den Wind mit dem Rücken gut hinkriege. Aber wenn ich dann Dreck reinmache, dann habe ich so ein Wischding. Ja. Mhm. Ja. Ja, und ihr habt es leider ein bisschen kühler als ich, ne?
Ja, wobei es für den Winter eigentlich noch relativ warm ist. Also heute Nacht hatten wir irgendwie so 6-7 Grad in Dortmund. Und eigentlich noch relativ angenehm. Und es war auch nicht besonders windig. Also es hätte jetzt auch, Anfang November oder so sein können.
Okay. Jo, das ist doch schön. Hat es bei euch Foto-Weihnachtsgeschenke gegeben?
Also bei mir nicht. Wie sieht's bei Marek oder Stefan aus?
Ja, ich hatte ja schon in dieser Jahresabschlussfolge kurz erwähnt, dass ich ein Fotobuch geschenkt bekommen habe, wenn man das als Fotogeschenk akzeptieren mag.
Und Marek, was macht deine Kamerasituation? Die ist ja gerade eher unbefriedigend.
Na, mittlerweile ist sie wieder befriedigend.
Was hat es denn gegeben?
Eine D800, aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf.
Herzlichen Glückwunsch. Wusste ich ja, noch gar nicht.
Wir hatten ja keine Gelegenheit mehr gehabt, jetzt nochmal zu reden. Und da hat sich dann auch so die Familie nochmal ein bisschen Weihnachten mit beteiligt. Versicherung hat ja nur einen Teil übernommen. Und ja, da lag ja, dann also auch ein bisschen was unterm Weihnachtsbaum.
Genau. Ja, schön. Schön.
Ja, Stefan, wie sieht's aus? Sollen wir dich denn jetzt schon entlassen oder hast du noch ein bisschen Zeit?
Ich passe hier ein bisschen auf meine Familie auf. Die sind noch am Räumen. Also 5 Minuten habe ich noch. Ich sag dann einfach, wenn ich gehen muss, bevor es Ärger gibt.
Okay.
Ich will nur mal ganz kurz, du hast es vorhin erzählt mit dem leichten Unterbelichten. Das ist ja zum Teil auch kameraspezifisch abhängig, dass man zum Teil also bewusst unterbelichtet, um nachher ein qualitativ besseres Bild zu bekommen, weil Lightroom das zum Teil besser nachbelichten kann. Mit weniger Bildrauschen, als das die Kamera in höheren ISO-Zahlen machen könnte. Also es ist abhängig von der Kamera, aber ich habe das jetzt zum Beispiel bei der D800 gelesen, dass es Leute gibt, die da extra etwas unterbelichten und das dann mit Lightroom nachdrehen, als ein korrekt belichtetes Bild zu bekommen. Das fand ich sehr spannend, weil ich das eigentlich immer nur als sagen wir mal, genommen habe, um da irgendwie was auszugleichen oder eben die Dynamik auszugleichen.
Mhm. Das musst du nochmal erklären. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden.
Es ging im Internet die Meinung rum, dass man bei verschiedenen Kameras zum Teil bessere Bildergebnisse bekommt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, indem man das Bild leicht unterbelichtet und an dem RAW-Converter, sprich Lightroom, die korrekte Lichtbelichtung dann nachzieht.
Mhm. Und dann wäre die Qualität besser, als wenn man es gleich richtig belichtet hätte.
So sagt man, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mich hat das sehr verwundert.
Ja, das mach mal und dann lass uns das mal wissen, was dabei
rauskommt. Ja, werde ich tun.
Ja, also zum Thema Unterbelichten kann ich jetzt auch gerade nochmal zu dieser Parade sagen. Das ist ja auch so, da sind halt Motivwagen und Figuren, die sind hell, aber 80% des Bildes ist ja dunkel. Und dann versucht natürlich jegliche Art von Automatik, das auch viel, viel heller zu machen. Aber ich will ja nicht das Publikum im Hintergrund, was nicht im Scheinwerfer steht, hell haben, sondern nur vorne. Und deswegen habe ich ja auch extrem unterbelichtet und das funktioniert immer noch gut. Also in solchen Situationen, abends, solche Paraden oder irgendwas, da hilft eine Automatik einfach auch nicht viel. Vor allem, wenn sich das Objekt ständig bewegt. Da kann ich ja auch dann nicht mit Spotmessung gut arbeiten und so auf das beleuchtete Objekt. Da muss ich einfach manuell gegenkorrigieren und mir ein Histogramm anschauen, ob es einigermaßen passt. Und das ist echt lieber da richtige Tacken unterbelichtet. Das kriegt man alles wieder hin, als wenn alles der Hintergrund dann so total ausgerauscht ist und das Objekt, was ich eigentlich haben will in der Parade, was angestrahlt ist, ist dann überbelichtet im Endeffekt.
Dann ist es ja aber grundsätzlich das Gleiche wie bei der Bühnenfotografie. Also, dass man da mit automatischer Belichtung auch oft daneben liegen kann.
Ja.
Insofern bist du da, das ist ja schon eine ziemlich sichere Taktik, dann abends eben mit ein bisschen Unterbelichtung zu arbeiten und dann entsprechend aufzuhellen oder dann vielleicht mit dem Tiefenregler in Lightroom dann noch ein bisschen zu spielen.
Genau.
Oder mit dem Schattenregler, genau.
Also ich habe in meinem Workflow, wenn ich das mal zum Besten geben darf, halt immer noch das Problem, dass ich ein meiner Meinung nach korrekt auf dem Display gut aussehend, korrekt belichtetes Bild inklusive der Histogramm-Geschichten. Wenn ich das in Lightroom importiere, dann gibt es ja den alleruntersten Level, also die Adobe RAW-Entwicklung, die in dem Entwicklungsmodul ganz unten zu finden ist. Und das, was der entwickelt, ist tendenziell und nicht immer, das ist das Komische daran, eine Blende dunkler als das, was auf dem Display war. Und das Histogramm ist auch irgendwie eine Blende weniger. So, das heißt, ich mache das oder muss das sehr häufig tun, weil als ich vor Ort kontrolliert habe, war alles in Ordnung. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich dann, wenn es denn dann mal noch ein wenig dunkler ist, wo ich normalerweise den Spielraum von allem ausgenutzt hätte, des RAW-Formats und so weiter, dann kriege ich da schon in die dunklen Bereiche Bildrauschen rein. Deshalb wundert mich das gerade, dass das irgendwie jetzt plötzlich alles anders sein soll. Aber vielleicht neuere Kameras, neueres Entwicklungsmodul, neuere, keine Ahnung was nicht. Also das kann ja alles ganz anders sein. Aber es würde mich trotzdem interessieren.
Ich glaube, es hängt schon sicherlich, Stefan, an dem Sensor der Kamera, oder? Weil das kann ich mir gut vorstellen, dass die halt unterschiedliche Ergebnisse auswerfen und dass verschiedene Workflows mit verschiedenen Kameras benutzt werden müssen. Also, dass ein Workflow auf eine Kamera passt und mit einer anderen du vielleicht anders arbeiten musst. Ich habe ja auch immer so das Gefühl, wenn ich eine neue Kamera kriege, dann brauche ich mal so 2.500 Fotos, bis ich, also 2.500 verschiedene Situationen, Fotos, bis ich mit der Kamera einen Auftrag fotografieren würde, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann mich da nicht drauf verlassen, was ich im Histogramm und auf meinem Bildschirm sehe, wenn es nachher aufs Tüpfelchen stimmen muss. Und ich nehme es dann an den Computer, bin ich auch oft enttäuscht. Und dann lerne ich die Kamera kennen, wie sie tickt. Oder geht euch das anders?
Ich finde es nicht ganz so dramatisch. Also ich sehe einfach zu und kontrolliere das mit dem Histogramm, dass ich nicht, dass ich keine Ausreißer habe oder dass ich kaum Ausreißer habe. Und dann kann ich lieber nochmal ein bisschen, bisschen Helligkeit draufgeben. Aber ich habe das Problem so in der Form nicht. Also das, mir ist es schon mal auch schon passiert, dass ich gemerkt habe, in gewissen Räumen, in gewissen Situationen belichtet die Kamera aufgrund irgendwelcher Lichtquellen, die da halt im Weg sind, eben grundsätzlich alle Bilder zu dunkel, sodass ich dann von vornherein in diesen entsprechenden Räumen einfach eine Zweidrittelblende grundsätzlich höher belichte. Aber ansonsten...
Bislang bei den Nikon-Kameras ging das bei mir relativ zügig, dass ich mich da sicher gefühlt habe. Wo es ein bisschen gedauert hat, war bei der S5, also bei der Fuji S5 Pro. Da, also bis man da so das Gefühl hatte, dass die Farben auch so passen und dass das Licht passt, das hat schon länger gedauert.
Ja, aber das sehe ich auch, also das kann ich bestätigen, Marek. Wir arbeiten hier ab und zu mit der und die reagiert ziemlich anders, finde ich. Also da.
Also gerade wenn man die als Zweitkamera mit dabei hat, finde ich das immer, ja, da sollte man sie gut kennen.
Also die Fuji S5 Pro ist für alle, die da jetzt nicht sofort was zur Hand haben, um das nachzuschlagen, ist eine Nikon D200 Gehäuse, wo Fuji eine Elektronik, einen Sensor, genau, und so weiter reingebaut hat und auch die Software der Kamera integriert hat.
Ja. Und das ist so ein bisschen, das sind diese anderen Fuji-Sensoren, die
Waben.
Das, genau, die eine andere Anordnung dieses Sensormusters haben und die so angeblich damit oder die können ja einen anderen Dynamik oder konnten, sagen wir es so, zu der damaligen Zeit dann einen anderen Dynamikumfang bringen wie vergleichbare, aber das haben die anderen mittlerweile, die ist ja schon alt. Wie lange haben wir die, Marek? 5 Jahre?
Locker.
Können die heute auch, was die damals konnte. Aber im direkten Vergleich war die damals wirklich, was den Dynamikumfang anging, super. Und Marek, wir haben sie immer gerne genutzt, wenn wir Hochzeiten fotografiert haben, weil man da ja immer das klassische Problem hat mit Braut und Bräutigam, hell und dunkel. Und das war einfach prima mit dieser Kamera. Hat man das wirklich ganz gut in den Griff gekriegt.
Also sowohl jetzt in der Kirche als auch draußen. Also wenn du jetzt, wie du gesagt hast, dass du diesen krassen Unterschied zwischen hell und dunkel hast, das fand ich auch bei Landschaftsaufnahmen ziemlich beeindruckend, was die zu dem damaligen Zeitpunkt konnte. Aber die hat dann eben die komplette Menüführung anders und auch so ein paar Sachen dabei, dass man da sich die Filme auswählen musste. Also sie hat dann so gewisse Filme versucht zu imitieren. Da hat man schon ein bisschen gebraucht, um sich da zurechtzufinden.
Und wenn ich habe es jetzt lange nicht fotografiert, wenn ich die jetzt rausnehmen würde, da müsste ich echt mal 2 Dutzend Probefotos machen wieder für die Situation, wo ich sie brauche, um sicher zu sein, dass ich damit fotografieren möchte. Also jetzt zum Beispiel bei einer Hochzeit, wenn ich sage, die Bilder sind wichtig und once in a lifetime, da darf jetzt nichts daneben gehen und da würde ich mir die immer auch erst wieder genau angucken. So, ich packe jetzt gerade meine Fototasche, weil bei mir rührt sich jetzt was und besonderen Spaß habe ich, das sage ich jetzt noch als letztes. Marek und ich, wir haben zusammen so einen kleinen GPS-Aufsatz für die Nikon-Kameras. den habe ich mit. Und ich liebe das, wenn Fotos getaggt werden. Also wir ziehen jetzt hier durch die ein bisschen Bergewildnis und ich kann nachher auf der Kamera sehen, wo ich das Foto gemacht habe. Ich liebe das einfach. Den packe ich nämlich jetzt extra ein. In Deutschland benutze ich das nicht so häufig, aber gerade wenn ich im Urlaub bin, mag ich das. Und das ist ein Ding von Fotix. War viel, viel billiger und tut bisher auch mit jeder Nikon, die ich neu gekriegt habe, immer wieder problemlos. Hat zwei Adapterkabel für die zwei Nikon-Anschlüsse für die Consumer-Serie und für die Pro-Serie. Also funktioniert prima und hat lang gedauert, bis sie hier das GPS-Signal gefunden hat. Also das ist nicht so das schnellste GPS, das weiß ich schon, muss man dann mal 5 Minuten hier nach draußen legen. Und dann hat er aber auch das GPS und dann bin ich jetzt ganz froh, dass ich das benutzen kann. Jo, dann möchte ich mich mal von euch verabschieden. Ich schicke euch ein bisschen Sonne und viel Spaß weiter noch mit dem Podcast. Und ja, alles gut im neuen Jahr nochmal.
Ja, vielen Dank. Sag mal, kann man denn von dir schon mal ein paar Fotos aus dem Urlaub sehen?
Ja, bis jetzt habe ich ja kaum fotografiert, aber auf meinem Flickr-Account habe ich den Hummingbird mal hochgeladen. Das ist offen für alle. Ich habe dann einen Ordner angelegt, CA für California. Und aber der liegt auch ganz normal in meinem Stream und da kann man mal einen Hummingbird im Flug sehen, wie ich ihn hier, einen von 100.000 Fotos, ich hab nur eins bearbeitet. Ich genieße im Moment mehr die Sonne. Cool. Bearbeiten kann ich auch zu Hause im kalten Deutschland nachher.
Wann wirst du denn das kalte Deutschland wiedersehen?
Am 10. Januar.
Okay. Ja schön. Noch ein bisschen. Hm? Dann genieß die Zeit auf jeden Fall, klingt ja gut.
Ja, mache ich.
Und ja, dir alles Gute und gute Erholung. Und wir sind gespannt auf die Fotos.
Ja, ich komme noch ein bisschen rum. Ich werde also diesen Flickr Fotostream noch ein bisschen füttern. Okay, macht's gut.
Viel Spaß. Tschüss.
Danke, ciao.
Tja, da sitzt der Baum.
Ja.
Okay.
Flomp. So, war das am Ende der Tino? Dann haben wir jetzt keine Aufnahme mehr.
Nee, doch, ich bin da. Tino, hallo, ist alles noch gut. Da.
Ich bin wunderbar. Da. Sein Foto glänzt noch in.
Okay, ich habe gerade nochmal versucht, die Sache, die der Marek da erzählt hat, aufzuschreiben. Also, ich kann mir das jetzt so erklären: Es geht um Folgendes. Ich habe mein Objektiv komplett geöffnet. Sagen wir mal, Blende 2,8. Und ich bin bei einer 125stel angelangt bei 800 ISO-Empfindlichkeit. So, jetzt ist die Aussage, wenn ich mit einer 125stel bei 400 ASA belichte, dann ist das eine Blende unterbelichtet, das Bild. Richtig?
Mhm.
Und dann gehe ich später in der Bildverarbeitung hin und ziehe dieses unterbelichtete Foto wieder dahin, dass es richtig belichtet ist. Und dann soll das besser aussehen, als wenn ich bei 800 ASA direkt mit der 125stel belichtet habe.
Mhm.
So, und das nochmal ganz klar, das habe ich permanent das Problem, das sieht bei meiner Nikon D3 doofer aus. Also da kann ich besser die 800er nehmen und so, wie es da ist.
Also wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich habe das nur gelesen, dass jemand bemerkt hat, dass das eben bei der Kamera eben so rum einfacher funktioniert, als wenn man das gleich korrekt einstellt.
Okay.
Und das müsste man jetzt einfach mal ausprobieren. Das hat mich auch etwas überrascht, aber einfach mal probieren. Okay. Tino, du hast hier so ein schönes Foto vom Silvesterfeuerwerk reingestellt.
Ja, es ist eigentlich nur ein Schnappschuss. Und als Stefan und ich neulich in Holland waren und ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, irgendwie darauf zu sprechen gekommen, habe ich mir wieder gedacht, nein, du hast überhaupt gar keinen Bock, Silvester, wo du einfach einfach nur Ruhe haben willst und einfach nur gemütlich den Jahreswechsel begehen willst, willst du nicht die Kamera und das Stativ und alles hinschlüren und irgendwo aufstellen und drauf gucken, dass du auch freie Sicht auf den Himmel hast, dass keiner vor dir rumläuft. Und ich habe einfach überhaupt keine Lust gehabt, mich irgendwie vorzubereiten, sondern wollte einfach nur das Silvesterfeuerwerk genießen, einfach ein bisschen rausgehen. Und wir waren in diesem Jahr in Dortmund, haben da Silvester verbracht und sind zum Marktplatz gegangen. Der Marktplatz ist ein nicht ganz so großer Platz. Wer den Hansaplatz kennt, wo der große Weihnachtsbaum immer steht, der ist deutlich größer. Und dieser Marktplatz ist also eingefasst von einigen Geschäftshäusern, die so, ja, was sind die, wie viel stöckig? 1, 2, 3, 4, 5, so 6, 7 stöckig sind die hoch. Und und dieser Platz ist, weiß ich nicht, vielleicht doppelt so groß wie ein Fußballfeld oder so groß wie ein Fußballfeld, vielleicht doppelt so groß. Und da haben wir uns hingestellt und da versammelten sich so gegen 24 Uhr ganz, ganz viele Leute und die stellten sich dann so mit dem Rücken an die Gebäude und der Platz war dann also eben relativ leer. Aber eben dadurch, dass die Leute so außen rum standen, konnte man schon sehen, okay, da wollen die gleich die Raketen abschießen, dann hat man einen guten Blick zum Himmel. Und ich hatte einfach in meiner Jackentasche die kleines Onenex 3 und habe dann gedacht, na guck, mach mal keine Experimente. Die Offenblende an der Kamera liegt dabei 3,5 mit dem Kit-Objektiv. Dann bin ich auf 16 mm gegangen, einfach so weitwinklig wie möglich und habe ausprobiert, wie ich denn von so ein paar Silvesterraketen so ein paar Streifen einfangen kann. Und bin dann gelandet bei einer Sekunde Belichtungszeit. Wie gesagt, Blende 3,5, 16 mm und ISO 200. Und ja, eine Sekunde braucht man schon, wenn man also so einen kleinen, so eine Explosion, so eine Rakete irgendwie mal vollständig drauf oder halbwegs vollständig drauf haben will oder so eine Explosion von so einer Rakete. Und das hat ganz gut geklappt. Ich habe dann so innerhalb von 5 Minuten habe ich dann so vielleicht 30 Fotos gemacht und davon sind 2 Fotos eigentlich ganz schön geworden und dieses eine, das packen wir mal in die Shownotes, könnt ihr euch das mal ansehen. Und da bin ich auch ganz froh, dass das so ganz gut geklappt hat. Man sieht also da inmitten dieses Marktplatzes 2 Raketen, die da gerade explodieren. Es sieht so ein bisschen wie eine Fotomontage aus, finde ich. Was es aber nicht ist. Und die erleuchten dann den ganzen Marktplatz. Und auch hier war das natürlich leicht unterbelichtet, weil es halt schwierig ist bei dieser Lichtsituation, bei den Lichtverhältnissen da wirklich einen richtig korrekten oder eine korrekte Einstellung zu finden. Und aber ich dachte so, das passt ungefähr, da ist dann relativ wenig ausgebrannt und dann habe ich das nachträglich mit Lightroom noch ein ganz klein bisschen aufgehellt und die Schatten noch ein bisschen aufgehellt und ja, so ein paar kleine Korrekturen gemacht. Und dann ist das Bild einfach so als Schnappschuss aus der Hand heraus entstanden. Und ich, wenn man hier mit Stativ gearbeitet hätte und so weiter, da hätte man natürlich noch ganz andere Sachen machen können. Dann wäre ich vielleicht auf ISO 100 gegangen, eine etwas längere Belichtungszeit und oder eine deutlich längere Belichtungszeit und eine deutlich kleinere Blende, damit ich hier auch nicht nur die zufällig vorbeifliegenden Raketen erwische, sondern dass man auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eben auch mehrere Feuerwerkskörper da explodieren. Aber das war schon mal so für so einen Schnappschuss. Hat das schon Spaß gemacht, habe ich mich gefreut, dass ich so ein Bild dann eben eingefangen habe.
Ja, das Schöne ist ja, dass das quasi so eine Einheit mit dem Baum auch bildet und das so ein bisschen aussieht, als wäre das da fest installiert und das sollte so die Äste unterstreichen.
Ja, das ist ganz lustig. Also auf diesem Marktplatz, da gibt es eben einen so einen etwas größeren Baum. Und wir haben uns dort, da wo ich stehe, da sind eben so Arkaden, da kann man so ein bisschen unterstehen und das war mir ganz recht, weil ich da dem Braten nicht getraut habe, weil da viele doch relativ lax mit den Feuerwerkskörpern umgegangen sind. Und dann hatte ich eben auch zum Teil diesen Baum davor und diese beiden Raketen, die sind eben so explodiert, dass es wirklich so aussieht, als wären die in diesem Baum explodiert. Aber die sind natürlich da 10 Meter dahinter oder so explodiert, aber Ja, es sieht irgendwie so aus wie buntes Geäst des Baums.
In der Tat.
Mhm. Nochmal zu deiner Theorie von eben. Also wer das noch nicht probiert hat mit Feuerwerk, wenn man die Kamera einfach länger belichten lässt, dann entstehen ja diese Lichtstreifen und man kann dann sowohl diesen Schweif der Rakete als auch das Explodieren quasi so in der Fülle darstellen und zum Teil vielleicht auch mehrere, sodass der Himmel ein bisschen gefüllter aussieht.
Ja, genau, richtig. Aber so aus der bloßen Hand und da auf dem Boden wollte ich nicht stellen, genau. Da wuselten halt so viele Menschen rum. Aber so einfach mal aus der Hand war mir das dann doch lieber als mit im Handy, wo man dann im Nachhinein doch feststellt, dass das dann doch alles gar nichts wird.
Ja, schön.
Super. Hat noch einer von euch Silvester irgendwo Fotos gemacht?
Also ich habe um Mitternacht war ich auch draußen für gefühlte halbe Stunde. Wir haben reihum Raketen abgebrannt, also wir waren eingeladen und der Gastgeber hatte da für jeden mindestens mal eine Rakete dabei. Und meine mittelalte Tochter war auch mit draußen, die war noch auf, die Kleine hat im Bett gelegen und hat geschlafen wie ein Murmeltier. Und er hat so eine Wunderkerze abgebrannt. Aber ich sag mal, der Draht dieser Wunderkerze war so circa 1,10 Meter lang. Und dieses Wunderkerzenmaterial war auf circa 80 Zentimeter von angebracht. Also die hat schon relativ lange und ein bisschen heller als eine normale Wunderkerze gebrannt. Ich habe mehrfach versucht zu fotografieren, habe dann, das hatte auch gerade schon mal jemand von euch erwähnt, Stefan glaube ich, einen Film gemacht, weil da sind dann auf ein paar Sekunden Film, kann man dann irgendwie mehr erkennen als auf dem Foto. Da war entweder immer das Gesicht gut zu erkennen oder dieses Gebrutzel von der Wunderkerze gut drauf. Das tauchte überhaupt gar nicht. Ja, und ansonsten muss ich da natürlich auch aufpassen und diverse Sachen handreichen und so weiter, sodass ich, mir war das nicht vergönnt, da irgendwie eine große Kamera noch aufzubauen oder so. Ich hatte meine Fuji mit, aber habe nichts gemacht.
Ich sehe gerade, in unserer Flickr Group sind ja auch einige Silvesteraufnahmen mit dabei. Hm. Danach nochmal durchschauen. Ja, also ich hatte keine dabei. Ausnahmsweise. Obwohl, obwohl ich mir ja eine neue Kamera jetzt mittlerweile wieder zugelegt habe.
Marek, erzähl mal.
Und ich habe mich dann doch für die D800 entschieden.
Okay, was war deine Überlegung bei der Wahl? Du hast bislang ja immer eine Crop-Kamera gehabt, ne?
Genau.
Und was war jetzt der Ausschlag dafür, dass du sagst, ich möchte eine Vollformat?
Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich das machen will, weil 50 MB pro Bild wollten auch irgendwo hingesichert werden. Und so vom Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich das am sinnigsten und ich verspreche mir in Richtung Video da noch einiges. Das waren so, wo ich mich da am wohlsten mitgefühlt habe. Vor allen Dingen in Richtung Rauschverhalten, das war mir relativ wichtig, weil da war ich mit der D300 ziemlich unzufrieden gewesen. Wir hatten vorhin schon die S5 angesprochen gehabt, mit der hatten wir immer ziemlich gute Ergebnisse gehabt und wenn wir jetzt gerade, wie vorhin schon erwähnt, mal so eine Hochzeit oder so haben, da hatte ich regelmäßig wirklich Schwierigkeiten gehabt, dass ich dieses Bildrauschen da nicht irgendwie mit drin habe. Und von daher hatte ich jetzt doch gedacht, dann gehe ich mal auf Vollformat, da ist dann einfach auch mehr Sensorfläche da und ja, bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt die ersten Aufnahmen gemacht. Wir haben gestern eine lange Tour durch die Rhön gemacht und da ein paar Schüsse gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken. Und dazu habe ich mir noch eine neue Linse zugelegt. Die hatte ich ja auch mit halbiert bei dem Sturz. Die hat es ja komplett zerlegt. So dass ich jetzt auch wieder seit Silvester 2.8 im Schacht habe. nein, ich habe mir das Nikon 2470 2.8 zugelegt. Und ja, das hat allein schon ohne den Batteriegriff ist das also jetzt schon wieder ein richtig schweres Gerät, was ich hier dabei habe. Also war gestern bei der Wandertour ja, das ist dann doch aufgefallen, dass das ein paar Gramm Unterschied sind. Aber dann wirklich, ja, kam relativ schnell damit zurecht. Also so, die gab ein paar Sachen, wo man sich entweder daran gewöhnen muss, was anders eingestellt wird. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch noch keinen Batteriegriff mir dazu genommen. Und da ist ja dann die Auslösegeschwindigkeit in dem H-Modus dann doch ein bisschen herabgesetzt. Und das hat mich dann kurz verwundert, bis mir das wieder eingefallen ist, dass das ja nur mit in Kombination mit dem Batteriepack so schnell ist.
Ja, das bringt auch nicht, aber nicht so wahnsinnig viel. Mhm. So als Tipp, wenn du die wenn du sagst, das sind dir vielleicht auch zu viel Megapixel, zu große Dateien, kannst du immer noch in den DX-Modus schalten.
Genau.
Und das Einzige, was mich beim DX-Modus stört, bei der D800, dass natürlich sich das Sucherbild nicht verändert. Du hast im Sucher dann zwar eine kleine schwarze Linie, die dir anzeigt, welcher Bereich aufgenommen wird, aber ich finde es immer irritierend, dann praktisch den Vollformatbereich zu sehen, und sich dann wirklich nur auf diesen kleinen DX-Bereich im Inneren dieser schwarzen Linie zu konzentrieren. Aber ansonsten ist das eine gute Alternative und der die Rausch wie heißt das, die, also das Rauschverhalten ist einfach bei der D800 total klasse. Da kannst du, je nachdem was du eben fotografierst, eigentlich auch noch ganz locker mit 3200 schmerzfrei arbeiten.
Ja, das sind jetzt so die Erfahrungswerte, die man jetzt erstmal sammeln muss. Also in welchem ISO-Bereich geht das noch und wo kann ich das für mich vertreten und so weiter. Es gab halt so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, naja, das hätte man vielleicht irgendwie anders lösen können. Also zum Beispiel hier dieses Fach seitlich für die USB- und HDMI-Geschichte. Das ist so eine massive Klappe. Da hätte ich mir vielleicht so eine geteilte auch gewünscht, weil wenn ich die im Studio habe und habe dann immer diese komplette Klappe links offen, stelle ich mir sehr störend vor. Was ich sehr schön finde, ist dieser Schalter, das hat mich auch erst verwundert, der Schalter, wo man auswählt zwischen Autofokus und Manualfokus. Ich habe dann immer gedacht, haben die den kontinuierlichen Fokus vergessen oder was ist da passiert? Und da ist, wahrscheinlich ist das bei den größeren Modellen dann auch so, bei der D300 hatte man eben diese drei Wahlmöglichkeiten und bei der D800 wählt man dann einfach nur per Knopfdruck aus zwischen AFC und AFS. Da kann man dann vorne mit dem Wählrad stellen. Also so, dass man irgendwie da relativ schnell hin und her schalten kann, wenn da irgendwie sich die Situation ändert. Mhm. Zusätzlich, die Funktion kannte ich auch noch nicht, dass man quasi, wenn man den automatischen ISO, diese Einstellung wählt, kann man die auch per Drücken der ISO-Taste und dem vorderen Wählrad ändern. Also was ja Usus ist, ist das Drücken der ISO-Taste und das hintere Wählrad, um eben den ISO-Bereich zu ändern. Aber mit dem vorderen Wählrad kann man dann Auto, ISO und eben normalen ISO-Bereich dann auch verändern. Das fand ich auch so eine ganz interessante Sache, die mir erstmal gar nicht so geläufig war. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen in das nächste Thema eigentlich rein. Wenn man sich eine Kamera neu zulegt, dann hat man natürlich erstmal irgendwie meistens einen Tag damit zu tun, dass man sich so das Benutzermenü so konfiguriert, wie man das gerne auch haben möchte. Allerdings habe ich das auch oft schon festgestellt, dass Hört ihr mich noch?
Ja, bestens, erzähl.
Okay, nee, weil gerade hier mein Monitor sich abgemeldet hat. Dass manche Fotografen das gar nicht benutzen. Also, dass man, wenn man jetzt auf Workshops mal so durch das Menü durchgeht, dass da alles so in dieser Standardeinstellung ist. Und dass man zum Beispiel irgendwie eine Lichtmessung oder so sich gar nicht da auf eine bestimmte Taste gelegt hat oder dass also alles so Standard ist. Und wer das noch nicht gemacht hat, lest wirklich mal unsere Gebrauchsanweisung und schaut euch das Benutzermenü an, weil da sind viele Sachen drin, die euch das Leben einfacher machen oder die Kamera so, dass ihr zum Beispiel bei der D800, fangen wir jetzt mal mit praktischen Sachen an, könnt ihr euch die mittlere Wahltaste, also es gibt ja diese Taste, wo man rechts und links die Bilder auswählt, also diese Cursor-Taste, kann ich mir zum Beispiel auf die Mitte das drauflegen, dass sich der Bildausschnitt vergrößert. Das ging, glaube ich, vorher auch bei den anderen Kameras. Das kann man sich also hinlegen, dass man gleich in der Vollansicht ist mit einem Druck. Und so kann ich bei einem Auftrag zum Beispiel schauen, ist das so, passt das so von der Belichtung, ist die Schärfe richtig, und muss dann nicht ewig lange mit dem Plus-Minus-Zoom rein und raus drücken, sondern kann das wirklich mit einer Taste machen. Lande dann bei dem Messfeld, was ich allerdings ausgewählt habe. Es gibt andere Kameras, wie zum Beispiel die S5, die hat da eine konkrete Taste dafür, dass die sich richtig dann das Gesichtsfeld auswählt. Aber das finde ich hier jetzt so eigentlich auch schon eine ganz schöne Sache, wenn man sich das so im Benutzermenü auswählt. Wie gesagt, das geht mit allen anderen Kameras in der Regel auch. Und dann schaut einfach, es gibt die Möglichkeit zum Beispiel euch auf die Belichtungsmessung auf eine Taste zu legen und so weiter.
Marek, vielleicht müssen wir nochmal eben einen Schritt weiter vorne anfangen. Denn wenn man jetzt zuallererst einfach mal seine Kamera in die Hand nimmt und man klickt auf Menü, dann bekommt man zum Beispiel einmal also hier bei der Nikon beispielsweise auf der linken Seite gibt es so kleine Icons. Das erste Icon, da wird das Wiedergabemenü angezeigt mit Löschen, Wiedergabeordner, Ausblenden und so weiter. Darunter gibt es ein Menü für die Aufnahme, darunter für Individualfunktion und so weiter. So, System und dann ganz, ganz unten bei diesen kleinen Icons kommt das sogenannte benutzerdefinierte Menü. Also es geht jetzt nicht darum, dass man die ganz normalen Menüpunkte, die Kamera hat, verändert und das ganz normale Menü irgendwie umstrukturiert oder ändert oder ausblendet, sondern das ist praktisch...
Das ist ja beides. Also zum einen sollte man natürlich das auch nutzen. Und also diese Button-Geschichte liegt zum Beispiel im normalen Menü. Aber dann gibt es ja eben dieses benutzerdefinierte Menü, in denen ich mir einfach Dinge reinlegen kann, wo ich jetzt sage, ich will da nicht jedes Mal jetzt wirklich alles durchsuchen und überlegen, wo ich das habe, sondern ich weiß, ich brauche zum Beispiel den Wechsel von dem DX auf das FX-Format, den brauche ich ab und an, weil ich einfach noch eine alte Weitwinkellinse habe.
Richtig,
genau. Also lege ich mir das in das benutzerdefinierte Menü. Eine andere Sache wäre zum Beispiel die Spiegelvorauslösung, will ich auch nicht lange suchen, wo die jetzt ist, lege ich mir ins benutzerdefinierte Menü. Selbstauslöser war bei mir so eine Sache, ich gesagt, ja, packe ich mir auch nochmal mit rein. Mehrfachbelichtungsart. Und so kann man eben verschiedene Dinge sich damit reinlegen und von denen man glaubt, die braucht man öfter und will schnell darauf zugreifen.
Richtig, oder eben formatieren und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz schicke Sache. Man geht auf dieses Icon, benutzerdefiniertes Menü, dann Menüpunkte hinzufügen und dann kann man aus den oben angegebenen Wiedergabemenü, Aufnahmemenü, Individualfunktionmenü, Systemmenü und Bildbearbeitung. Aus diesen 5 Menüs kann man dann direkt die Punkte auswählen und einfach anklicken und die werden dann eben hinzugefügt.
Genau. Wenn man damit fertig ist, sollte man sich von diesen ganzen Einstellungen einfach mal eine Sicherung machen. Das geht auch, indem man einfach wie nennt man das? Also man kann das auf eine SD-Karte speichern. Das,
ich glaube, das heißt Einstellungen speichern und oder Kameraeinstellungen speichern.
Sichern auf oder sowas. Ja, genau.
Irgendwie so.
Und dann kann man sich die auf eine SD-Karte sichern, auf dem Rechner irgendwo ablegen und sollte die Kamera irgendwie mal einen Defekt haben oder man muss die resetten, die muss zum Service oder sonst irgendwas und die wird dort einfach resettet, dann zieht man sich die Einstellung wieder drauf und muss dann jetzt nicht wieder einen ganzen Tag für oder einen Abend für investieren, um sich das so herzurichten, wie man das gerne hätte. Mhm. Also auch eine ganz wichtige Sache. Die nächste Geschichte ist, wenn man mit verschiedenen Kameras arbeitet. Es kann zum Beispiel sein, dass man irgendwo noch eine kompakte Kamera hat. Man hat möglicherweise 2 oder noch mehr Spiegelreflexkameras und setzt die ein. Und man will nicht jedes Mal in den Bilddaten nachschauen, welche Kamera war denn das jetzt überhaupt, die, mit der ich da gearbeitet habe. Hatte ich da jetzt eine kleine dabei oder hatte ich die große Spiegelreflex dabei? Man kann die Bild- oder die Dateinamen des Bildes in der Regel vorne mit so einem Kürzel abändern. Die sind meistens, bei Nikon heißen die dann DCSN, tralala, und dann kommt die Zahl oder die Nummer des Bildes. Und das kann man einfach abändern. Bei mir habe ich dann mein Namenskürzel drin und habe dann eben nochmal einen Kürzel für die Kamera. Wie jetzt zum Beispiel bei der D800 ist dann, heißt das Bild dann MS8. So, jetzt kann man das so machen oder man nimmt eben 3 Buchstaben für seinen Namen, das ist ja egal. Und man kann zum Beispiel, wenn man eine andere Kamera dabei hat, wie meine D300S, was jetzt relativ unwahrscheinlich wird, aber es sind ja immer noch welche da, dann könnte die Kamera zum Beispiel MS3 heißen mit der darauf folgenden Bildnummer. Und so weiß ich allein schon, nur wenn ich mir die Datei angucke, weiß ich sofort schon, mit welcher Kamera das aufgenommen wurde. Also das sind auch so Kleinigkeiten, wo man einfach sich die Kamera so einstellen kann, dass man ja einfach das Leben da ein bisschen einfacher hatte.
Ja, finde ich einen guten Tipp. Und mir geht es ständig so, dass ich mir ging es ständig so, dass ich auch so einfache Funktionen dann wieder suchen musste in den Menüs, weil die Menüs von Kamerageneration zu Kamerageneration ja auch immer ein bisschen erweitert wurden und ja neue Menüpunkte hinzugekommen sind und so hat man es dann eben in dem benutzerdefinierten Menü schön kompakt zusammen, die Funktionen, die man dann da noch immer braucht und das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Aber das finde ich eigentlich auch immer einen schönen Moment. Also ich habe mir da so eine Tasse Tee genommen und ich wollte da jetzt nichts überspielen von der alten Kamera, sondern da guckt man sich einfach mal das Menü an, was hat sich geändert, was ist gleich geblieben,
ja,
was ist
dazugekommen
und das da habe ich mir mal so einen ganzen Abend Zeit genommen.
Ja, und du wirst feststellen, irgendwann brauchst du noch einen Abend, weil dir noch wieder was eingefallen ist und man nutzt die vielen Funktionen der Kamera sowieso alle gar nicht aus. Aber es, weil eben die Vielfalt so wahnsinnig groß geworden ist. Ich habe neulich spaßeshalber mal wieder meine D50 aus dem Schrank geholt und weil ich irgendwie ein Produktfoto machen wollte und also für eBay. Und da habe ich gedacht, Mann, ist das Menü klein. Da gab es also nur so ein paar Punkte, diese Untermenüs gab es da gar nicht. Gibt da nur so ein paar Menüpunkte und da hat man immer alles ganz schnell gefunden. Und bei der D800, ja, da muss man sich so bei mancher, ich habe zum Beispiel wollte einfach nur die Dateinamen wieder auf 0 setzen, dass er wieder, also erst kommt das Kürzel und dann wieder mit 0001 anfängt. Und ich habe da also bestimmt 5 Minuten gesessen, bis ich dann die Funktion gefunden habe, um die Bildnummer zurückzusetzen. Na, also dafür ist es schon wirklich praktisch.
Ja, und dann hatte ich mir eben schon berichtet, das 2470 gekauft. Sehr schönes Nikon Zoom-Objektiv. Das, also diese Größe war eigentlich immer so mein Immer-Drauf-Objektiv und auch mein Studio-Objektiv. Deswegen hat das jetzt auch sehr geschmerzt, dass das eben kaputt war, gerade für die Studiofotografie. Halt bin ich jetzt auf so einer ganz alte Linse, musste ich da erstmal ausweichen. Das ging fürs Studio noch, aber da bin ich dann jetzt auch froh, dass mir da auch mein Fotohändler dann kurzfristig ausgeholfen hat und mir eine geliehen hat, sodass ich da noch ein bisschen arbeiten konnte. Und jetzt habe ich eben das 24-70-2.8 hier. Eine sehr schöne Linse, was mich anfangs allerdings ein bisschen geärgert hat, oder was es geärgert hat, also was ich schade fand. Ich hatte vorher ja nur ein Sigma in der Größe und da läuft das Objektiv quasi in dem Gehäuse komplett verkapselt. Wenn ich jetzt hier zoome, dann läuft das quasi außen, fährt das raus, fährt wieder rein. Und wenn ich mir jetzt so Situationen vorstelle, wie die der Stefan vorhin beschrieben hat, dann ist das schon so eine potenzielle Stelle, wo sich schnell mal Sand reinsammelt. Das hat mir also bei dem Sigma zumindest von der Verarbeitung her ein bisschen besser gefallen, wobei sicherlich jetzt die Bildqualität deutlich überragt. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Hm. Ansonsten.
Da gibt es aber ja einen Grund für, ne? Warum das so ist.
Okay. Dann schieß los.
Also, das hat Nikon, sag ich jetzt mal, 1:1 von Canon, von dem 24-70 abgeguckt. Und der Hintergrund dazu ist, dass du die Gegenlichtblende oder Streulichtblende am Objektiv befestigen kann und nicht an dem vorderen Linsenelement.
Mhm, okay.
Weil dann, ja. Es wird halt ausgefahren.
Ja,
okay. Das ist so eine Tulpenform. Mhm. Und bei 24 mm ist dann halt der maximale Auszug da erreicht.
Du kannst eine größere Tulpe quasi dran machen, als das bei dem anderen der Fall war. Das stimmt, ja.
Aber und wahrscheinlich ist das bei dem Sigma so gewesen, dass du das vorne auf das, selbst wenn die Frontlinse nicht rotiert, du hast irgendwie vorne dran gesteckt. Und wenn du einen Schlag vor diese Gegenlichtblende bekommst, dann wirkt das mechanisch sofort auf irgendwelche Schneckenführungen und Tuben innerhalb des Objektivs. Und das ist jetzt nicht der Fall.
Okay.
So, da kannst du also in dem rauen Fotografenalltag kannst du dich damit ins Getümmel stürzen, ohne dass du anschließend direkt, oh, was ist das denn? Mein Objektiv fokussiert ja gar nicht mehr. Solche Erlebnisse hast. Und ich glaube nicht, ich habe mir das auch schon ein paar Mal angeguckt, dieser komische Tubus da, ob das so eine Sandfalle ist oder so. Ich weiß nicht. Ich habe da Sand. Setzt sich da ja irgendwie nur fest oder kann da reinkommen, wenn dort irgendetwas ist, was den festhält. Also entweder er passiert da so oder so, dem man dann da reinfällt, dann fällt er da rein, ob das rein und rausfährt oder ob das nur rausfährt. Und wenn die das irgendwie so gebaut haben, was ich nicht weiß, ich habe noch keins zerlegt, dann kann man halt nur die Hoffnung haben, dass sie nicht darunter irgendwie eine Lage Fett positioniert haben, sodass dann irgendwie der Sand dann schön da drin kleben bleibt. So, also von daher. Und das ist eigentlich irgendwie eine Canon-Entwicklung, Idee. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so super schützenswert, aber die sind da als Erster drauf gekommen. Ne? Dass man so mit einer Gegenlichtblende, die man dann da irgendwie so drauf baut, dann so alle Situationen irgendwie abdecken kann.
Ja, das hat nur sofort meine Erinnerung an meinen letzten Amerika-Urlaub abgerufen, wo wir da irgendwo in der Wüste standen und ich dann nachher irgendwie dann stundenlang versucht habe, den Sand da wieder rauszukriegen aus einem anderen Objektiv. Mhm. Aber naja, wir schauen mal. Gut.
Ja, aber ich würde mal sagen, dann gehörst du ja jetzt wieder zu der Gemeinde der professionellen Fotografen, nachdem wir dich da beim letzten Mal ja schon halb auskompromittiert hatten, weil du keine Kamera mehr hattest.
Darf ich wieder mitmachen, ja. Da kommen wir jetzt vielleicht zum nächsten Thema. Ich habe mir, naja, Fotoprojekt ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe mir eine neue Aufgabe gestellt. Und zwar habe ich mir eine Sammlung zurechtgemacht, die den Titel trägt The Photos They Don't Print. Und im Grunde genommen geht es darum, bislang hatte ich immer so, man kennt das ja, man fotografiert eine Strecke und sortiert dann natürlich massenhaft aus, weil dann irgendwie der eine hat dann irgendwie das Auge da halb hängen oder guckt auf die Seite und oder dann sind irgendwelche Grimassen dabei und man denkt, die nimmt man jetzt nicht nachher in die Auswahl mit, die man dem Kunden gibt. Und jetzt hatte ich irgendwie da waren dann so ein paar lustige Sachen dabei, die hatte ich dann einfach mit reingepackt. War dann Ehepaar und das Kind hält den Eltern die Augen zu und streckt mir die Zunge raus. Gut, das hätte ich vielleicht auch so noch mit reingepackt, aber so diese lustigen Sachen, die einfach überhaupt nicht geplant waren. Und dann waren dann auch mal so die Bilder, wenn man dann irgendwie jemanden irgendwie mal eine Grimasse versucht schneiden zu lassen, damit jetzt endlich das Kind irgendwann anfängt zu lachen. Und diesen verzweifelhaften Blick der Eltern. Das habe ich dann nachher noch ein bisschen bearbeitet, habe das versucht noch ein bisschen rauszuarbeiten und habe sie dem mitgegeben. Und die haben mir dann nachher gesagt, dass sie das Bild sich dann in ganz groß ausgedruckt haben und sich dann auch in die Wohnung gehangen haben. und jetzt habe ich gedacht, ich werde jetzt mal immer schauen, was denn bei der jeweiligen Strecke eigentlich die Bilder waren, die die Auftraggeber eigentlich nicht genommen hätten, aber die doch eine gewisse Aussagekraft über die Situation vor Ort gegeben hat oder die dann einfach auch so ein bisschen was über den Menschen sagen lassen. Hm. Und ich fand das irgendwie nur so eine ganz, ganz witzige Sache und da will ich jetzt in Zukunft mal ein bisschen sammeln und mal gucken, was dabei rauskommt.
Du müsstest mir jetzt nur noch mal erklären, wie du da jetzt rein, also ich muss mal gerade überlegen, wenn du das jetzt nur für dich machst, ist es ja ein bisschen schade, weil im Prinzip niemand das sieht und wenn du einen Auftrag hattest, wirst du diese Fotos, die Making-ofs oder so, die wirst du ja nicht publizieren.
Genau, also das ist jetzt der Unterschied zu der Vergangenheit. Ich kann das natürlich jetzt auch rückwirkend bei allen Bildern machen, die ich habe, aber das wäre ja relativ witzlos, weil mit denen kann ich ja jetzt außer für den heimischen Gebrauch dann nachher nichts mehr anfangen. Und hier würde ich jetzt einfach mal gucken, ob wir dann reden und fragen, wie sieht's aus, kann ich die dann mal für irgendwie was, mal eine Ausstellung oder ich weiß noch nicht was, mal gucken, für irgendwas dann benutzen. Und dann werde ich mir da mal so ein Standard-Ding für Internet und irgendwie was aufsetzen, wo dann nachher auch nochmal ein paar Telefonnummern drauf sind und dann nachher im Detail nochmal abfragen.
Ihr müsst mich mal entschuldigen, irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass ich total übermüdet bin von den letzten Tagen. Ich habe es jetzt wieder nicht verstanden. Du sammelst jetzt die Fotos, die Kunden gezielt nicht genommen haben?
Genau.
Okay. Also es geht nicht um Fotos, die sich irgendwie nicht ausdrucken lassen?
Nein. Sondern die Fotos, wo man jetzt sagt, naja, das sind jetzt nicht die die sich daheim an die Wand hängen.
Okay. Und in dem Beispiel, was du gerade angeführt hast, hatten sie aber dann das Foto genommen und
genau. An die Wand hängt. Und das hat mich jetzt so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich gesagt habe, ja, es zeigt ja eigentlich so das wahre Gesicht im Prinzip. Und es zeigt ja, wie der Mensch drauf ist. Mhm. Weil so wie die miteinander umgegangen sind, dort bei der in dieser realen Situation, in der nicht gestellten Situation, so zeigt sie ein bisschen was über den Menschen. Und das fand ich eigentlich so eine ganz, ganz spannende, ganz spannendes Thema. Und jetzt anfangend mit der Familie, werde ich das dann mal sammeln und mir da einfach auch die Rechte holen. In Absprache. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Jo, womit wir wieder bei einem Thema sind. Was habt ihr in den letzten 4 Wochen fotografiert? Stefan?
Ja, letzten 4 Wochen. Ist das nicht eigentlich meine Rubrik?
Ich wusste nicht, dass die so komplett so genau vergeben sind, aber ich dachte, das wäre jetzt so schön.
Nein, das ist nicht. Also ich habe einen Film mit meiner Holger Anfang Dezember fotografiert. Da habe ich 2, 3 schöne Porträts, die mir gut gefallen. Ich habe jetzt, wir waren wie gesagt bei Freunden eingeladen. Die hatte ich vor gefühlten 12 Wochen oder so mit der Holger mal abgelichtet. Und jetzt habe ich im Rahmen ein Bild verschenkt und die waren da total begeistert von. Und obwohl es wirklich nicht die überragendste Bildqualität ist, die man mit so einer Kamera erzielen kann, ist halt immer noch so, dass man wirklich sagen muss, die Fotos haben irgendwie einen gewissen Charme. So, von daher habe ich es fotografiert und auch so ein bisschen abfotografiert und ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Ein paar Sachen mit der Holger in den letzten 4 Wochen fand ich gut. So, dann war ich irgendwie mit meinen Töchtern, eigentlich beide, bei so einem Handball-Event, wo ich versucht habe, springende Kinder mit dem Kleinbild 35mm Äquivalent von der Fuji da abzulichten. Das ist mir nicht so richtig gelungen. Da hätte ich besser ein Teleobjektiv mitnehmen sollen. Und obwohl es nur ein Training war und ich aufs Spielfeld gegangen bin, hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe zwar ein paar schöne Fotos mitgebracht, aber da hätte ich mir mehr erhofft, dass ich da gute Bilder machen kann. Dann meine Tochter macht einen Schwimmkurs. Da ist jetzt der erste Teil abgeschlossen. Also ich habe in den letzten, 10 Samstagvormittagen war ich im Schwimmbad mit ihr. Und jetzt zum Abschluss, kurz vor Weihnachten, habe ich mal das 70, 200 und die D3 da mitgebracht und habe dann aus der Entfernung die Kinder, wie sie dann mit, die tragen so skurrile Gürtel, also da fehlt wirklich nur der Raketenantrieb, also so Auftriebsbehälter, die dann 2 Stück auf dem Rücken hängen, damit die eben schwimmen lernen und wie sie da rumgepaddelt haben, sie und eine Freundin, und nur mit dem Kopf aus dem Wasser gucken, solche Fotos habe ich da gemacht. So, also im Prinzip die sportlichen Aktivitäten meiner Töchter im Wesentlichen. Das waren so die Sachen, die ich in der letzten Zeit fotografiert habe.
Wie wird das so aufgenommen von den anderen Badegästen, wenn du da mit so einem Kanonenrohr aufläufst?
Ja, da ist Gott sei Dank um die Zeit, das ist wirklich früh morgens, am Samstag morgen, ist da keiner. Was heißt, da ist keiner? Da sind natürlich haufenweise Badegäste und ich versuche das halt so dezent wie irgendwie möglich zu machen, also da gar nicht mit aufzufallen. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Vorteil, wenn man in so einer kleinen Stadt ist oder in so einem kleinen Bad, dass da nicht direkt da schon 200 Leute rumrennen, die einen potenziell überhaupt gar nicht kennen. Und ich weiß nicht, ich hatte auch, die Eltern müssen weg vom Beckenrand, also man darf da nicht... sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Also man darf da nicht irgendwie wie sich das so vorstellen, dass man da jede Möglichkeit jetzt gehabt hätte, Fotos zu machen, sondern die Eltern haben in der zu dem Zeitpunkt noch geschlossenen Cafeteria zu sitzen und auf die Kinder zu warten. Und aus diesem, ich sag mal, Kunstblumenparadies habe ich so rausfotografiert auf das Becken, auf eine Ecke des Beckens, um da genauer zu sein, wo man auch mit ganz viel Fantasie, also sich denken kann, dass man da nicht jeden beliebigen Schwimmer aus dem Bad da ablichten kann. Mhm. Also das ist schon ein dedizierter Winkel, den ich da aufgenommen habe von diesem Schwimmbad. Und ja, ich weiß auch gar nicht, wer das da großartig bemerkt hat. Also da versucht man natürlich auch so inkognito, wie es irgendwie geht, zu bleiben. Ja, das war's eigentlich. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich hab am Silvestermorgen mit 5 Bekannten hier aus Kloppenburg einen sehr netten 10-Kilometer-Lauf noch mitgemacht, so einen Volkslauf an der Talsperre. Und die hatten da so einen ganz obskuren Stadionsprecher oder ich weiß nicht, wie man den bezeichnen will, so einen Sportwart. Und ich habe den so häufig nachgemacht, weil der so bescheuert gesprochen hat, dass ich mir das jetzt gerade so ein bisschen antrainiert habe. Möchte ich mich für entschuldigen, das gewöhne ich mir auf jeden Fall wieder ab, dieses ja, jetzt hier, da kommt er und am Ziel, ja und jetzt aus Garre, ja und die in grün-weiß, die kommen auch noch, ja und jetzt hier, da laufen sie ein und so sprach der die ganze Zeit. Ich habe das also irgendwie dann ein bisschen auf die Spitze getrieben und dann irgendwie seit vielen, 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 vielen Jahren kommen sie halt immer aus allen Herrenländern und laufen hier.
Ja. Ist das ein Fotopodcast-Hörer eigentlich?
Ich will's. Was heißt, ich will's nicht hoffen. Also, wenn er's hört, nichts für ungut, aber das nervt. Wir waren uns alle einig, dass den irgendwann jemand da aus seiner Butze da rauszieht. Und dann ist es einfach, läuft die Veranstaltung weiter ohne so einen Sprecher.
Naja, vielleicht bist du beim nächsten Volkslauf, wirst du irgendwie namentlich erwähnt oder so.
Nee, besser nicht. Also, ja. Das habe ich fotografiert. Also sportliche Events der Töchter mit mehr oder weniger gutem Erfolg.
Marek?
Das eine habe ich ja eben gesagt. Also ich hatte gestern eine lange Wanderung durch die Rhön gemacht. Wir sind ja hier relativ nah an der Grenze zu Thüringen. Und da gibt es so dieses grüne Band Thüringen. Das ist direkt da an der ehemaligen Grenze. Und die haben wir eben jetzt gestern ein ganzes Stück abgewandert. Und da waren ganz tolle Licht, Lichtstimmungen gewesen. Also ein Bild zum Beispiel war so eine Lichtung im wahrsten Sinne des Wortes, wo offensichtlich so ein Sturmschaden vorher war und das Gras war alles so in eine Richtung geweht. Das sah schon sehr einladend aus. Und dann war die Sonne dahinter noch sehr tief liegend. Und da haben wir uns dann so ein bisschen dran ausgetobt, weil das ganze Gras hat dann reflektiert und das hat also eine ganz tolle Stimmung gegeben. Also haben wir natürlich, ja.
Also kann man auch zu dieser Jahreszeit der Rhön was Schönes abgewinnen.
Man kann zu jeder Jahreszeit der Rhön was abgewinnen.
Ja,
selbstverständlich.
Aber auch Nicht-Hessen empfinden das dann als sehenswert, ja?
Ja, wir haben durchaus auch Touristen hier.
Super.
Ja, und dann natürlich einfach so die Dinge waren jetzt so ein paar Sachen auch, da hängen dann irgendwelche Beeren dran und so Pflanzen davor, dass man einfach irgendwelche Farbflächen versucht da irgendwie zu gestalten und so. Das also hätte ich gestern so ein bisschen einfach auch nochmal ein bisschen Zeit meiner neuen Kamera gewidmet. Ansonsten hatte ich auch mich mal wieder der analogen Fotografie gewidmet, ähnlich wie Stefan. Bei mir war es die Bronica. Das ist auch so eine 6x6 Kamera. Und da hatten wir ein paar Bilder gemacht. Sensor Bronica. Und da ist das ja auch immer so ein bisschen aufregend, ne, wenn man dann das die Belichtung dann nachher holt, das ist ja dann nicht nur wie, da wartet man ja eine ganze Weile drauf und das ist mal ein ganz spannendes Erlebnis, finde ich. Ja, Und ansonsten natürlich so in der Vorweihnachtszeit waren natürlich einige Familien-Shootings noch dabei gewesen, wo dann einfach irgendwie so ein paar Sachen für die Verwandten dann noch fotografieren wollten. Ja. Tino.
Ja, von Silvester habe ich ja schon berichtet. Das war ja auch mehr oder weniger nur ein Schnappschuss. Wir hatten es auf unserer Autofahrt schon angesprochen. Ich war in Frankfurt, habe das Basketballspiel Rastafechter gegen die Fraport Skyliners fotografiert. Schöne Halle, 5000 Zuschauer. Ganz toll. Also wahnsinnig professionell dort in Frankfurt, wie die Presse und ja, wie die Presseplätze dort organisiert sind. Da kommt man hin. Jeder Journalist oder Fotograf hat dort wirklich seinen Sitzplatz mit Namensschild. Da ist dann ein Zettel mit den Statistiken über die spielenden Mannschaften. Dort steht der WLAN-Zugang auf einem Zettel. Und man hat als Fotograf oder auch Journalist hervorragende Arbeitsbedingungen. Und man sitzt direkt hinter der Werbebande, hinterm Korb, kann von dort aus praktisch direkt vom Sitzplatz aus Fotos machen. Ganz interessant, so die alteingesessenen Fotografen, die dort eben für die örtlichen Medien arbeiten, wissen natürlich genau, wo die richtig guten oder interessanten Sitzplätze sind. Sie sitzen dann meist irgendwo in den Ecken. Einer der Kollegen hatte dann da auch gleich seinen Laptop aufgebaut. Der fotografierte sozusagen gleich in den Laptop rein und dann gegen die Bilder, die was geworden waren, sofort raus. Und ich habe mal wieder gesehen, mit welchem Zeitdruck eben dort gearbeitet werden muss, wenn die Bilder wirklich noch vor Spielende bei den Agenturen sein müssen oder bei der Agentur sein muss, damit die wirklich dann auch schon gleich publiziert werden können. Denn so ein Sonntagabendspiel, wenn das dann eben noch rechtzeitig in der Zeitung sein soll, ist man natürlich froh. Ich denke, als Zeitungsredaktion, wenn die Bilder auch frühzeitig vorliegen. Ja, war ein tolles Erlebnis. Bilder findet ihr auf meiner Homepage und dann der Verweis dann auf den Flickr-Stream, wo ich dann so die ein paar Highlights vom Spiel dort verlinkt habe. Genau, in dem Zusammenhang, hatte ich auch angesprochen, mein Sigma, was war das, 18, oh, jetzt weiß ich nicht mal mehr, welche Brennweite mein Objektiv hat.
18 bis 35,
genau.
1 zu 1,8.
Ja, ich komme hier langsam durcheinander, weil meine kleine Sony Next, die hat 16 bis 50 und das, also bis 18 bis 35, das habe ich mir dann auf die Nikon D7000 geschnallt und habe gedacht, damit machst du mal unterm Korb so ein paar Weitwinkelaufnahmen. Und ich bin da mit einigen Bildern ganz schön auf die Klappe geflogen, weil ich einfach festgestellt habe, dass die Nikon D7000 ja, wie gesagt, ein anderes Autofokussystem als die D800 hat. Es ist einfach ein bisschen langsamer, muss man einfach sagen. Und das hatte ich auch schon vorher bei der Fotografie festgestellt, dass ich mit der D7000 eben diese Schnelligkeit, die da eben gefragt ist, dass dann eben so in ein, zwei Zehntelsekunden sich entscheiden muss, wohin die Kamera schwenkt, um jetzt diesen Korb eben einzufangen, dass der Autofokus da wahnsinnig schnell sein muss und dass man da dass die Kamera wirklich sehr, sehr schnell reagieren muss. Und das habe ich einfach mit der D7000 in Kombination mit dem Objektiv nicht geschafft und ich lag dann bei ganz, ganz vielen Bildern deutlich daneben. Und ich denke, das ist für mich da in dieser Situation nicht das richtige Objektiv. Und ich werde dann demnächst, wenn ich dann eher Richtung weitwinklige Bilder haben will, dann doch wieder auf die D800 mit dem 24-70 Objektiv gehen. Da reichen diese 24 mm am Vollformat, das ist also weitwinklig genug, um so das ganze Geschehen um den Korb einzufangen. Und dann habe ich eben auch den schnellen Autofokus. Das ist so meine Erkenntnis, jetzt mal aus technischer Sicht. Mhm. Ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Objektiv. Und wenn man jetzt einfach ein, wenn man jetzt sagt, ich traue mich auch im Urlaub ein bisschen was zu schleppen und mir ist die Linse nicht zu schwer, finde ich dieses Objektiv ganz grandios. Und wenn man ganz normale Lichtverhältnisse hat und einfach auch gerne ein bisschen Freistellung haben will, ist das wirklich ein klasse Objektiv und ich bin da sehr zufrieden mit, aber ebenso jetzt alles so Sport, wenn es schnell gehen muss, ist die D7000 mit ihrem Autofokussystem einfach da auch nicht schnell genug.
Okay. Aber unterm Korb, sagtest du, hast du dann diese weitwinkligen Sachen gemacht?
Genau.
Da, ist dann das Problem gewesen, dass die Aufnahmen einfach nicht scharf waren oder was war denn jetzt das Problem genau?
Genau, also du bist dann, man hat die Werbebanden, also das in der Bundesliga gibt es eben diese Standkörbe, die man so auch aus dem Fernsehen von der NBA kennt und direkt dort, wo der Standkorb ist halt, ja, der ist ja an so einem Fuß angebracht und dort, wo der Fuß sich befindet, ist rechts und links die Werbebande. Und direkt dahinter sind meistens dann nochmal Sitzplätze oder Presseplätze. Und in diesem Fall waren die Presseplätze dort. Und wenn man dann ganz in die Nähe dieser Korbanlage geht, befindet man sich ja sozusagen unmittelbar unter dem Korb. Und wenn man dann sehr weitwinklig fotografiert, kann man halt die Situation einfangen, wo dann ein Spieler hochspringt und so ein Dunking macht und den Ball in den Korb reintaucht und das sieht schon ziemlich cool aus. Also man hat dann immer so Bilder, wo die Spieler eben dann doch schön in der Luft sind und man hat außerdem aber die ganze Situation um den Korb noch schön eingefangen. Und ja, ich glaube, ich muss da auch nochmal mit den unterschiedlichen Autofokus-Modi mal arbeiten. Selbst wenn ich dann ziemlich weitwinklig war, dann irgendwie bei 18, 20 Millimetern oder sowas jetzt am Crop, ist dann doch eben noch nicht alles scharf. Wenn ich da einen gewissen Abstand habe, ist dann natürlich auch alles scharf. Aber wenn die Objekte dann, wenn du so einen Spieler hast, der eben dann so nur 2 Meter oder zwei, drei Meter vor dir ist, dann fokussiert die Kamera eben entweder auf den Spieler oder eben dahinter. Und ich hatte sehr, sehr häufig, dass der Autofokus dann eben dann doch den Hintergrund fokussiert hat und dass der Spieler dann eben ja nicht so richtig unscharf, aber jedenfalls zu unscharf, um das irgendwie zu publizieren.
Mhm. Okay.
Und da hatte ich eben den Eindruck, oder doch, es war einfach so, dass ich mit dem 2470 und der D800 da deutlich erfolgreicher war zu fokussieren. Und ja, vom Weitwinkel, also das, ich bräuchte eine 16 mm Linse am Crop-Sensor, um irgendwie diese 24 mm am Vollformat zu bekommen. Insofern ist das schon so ungefähr so der gleiche Weitwinkelbereich, den ich da mit den beiden Linsen habe. Also 24-70 am Vollformat oder 18 mm am Crop, das tut sich nicht viel. Mhm. Ansonsten, ja, schönes Objektiv. Ich habe dann ein paar Bilder gemacht vom Team in der Auszeit, wenn das Team so beieinander sitzt und miteinander die nächsten Spielzüge bespricht. Das ist natürlich total klasse, wenn man eben dann hinter die Trainerbank gehen kann und dann eben ein paar Bilder machen kann. Dafür war die Linse also richtig klasse. Vor allem, dass ich dann nicht eben das Objektiv wechseln musste, sondern ich habe einfach den zweiten Body mit der D7000 genommen. Und bin da eben hinmarschiert, habe da Bilder gemacht und konnte dann mit dem 70-200 an der D800 einfach weiter fotografieren. Mhm. Ja, schaut euch die Bilder mal an. Ich freue mich, wenn ihr ein paar Kommentare drunter schreibt. Kritik, Anregungen oder wenn es euch gut gefällt. Und das gilt natürlich auch für die anderen Bilder, die sich in unserem Flickr-Stream befinden. Ich finde das schön, dass so viele von euch da immer mitmachen und sich daran beteiligen und ja, kommentiert und gibt einfach Rückmeldung, dann freut man sich, wenn man einfach merkt, dass die Fotos wahrgenommen werden und dass man auch eben dadurch Anregung oder Lob bekommen kann. Dafür ist es ja eben da.
Gut. Ich hätte noch ein Fundstück aus dem Internet.
Oh, wieder ein lustiger Fotograf?
Kein lustiger Fotograf. Ich habe so ein, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gesucht habe, in der Bucht rumgeschnorchelt und mal so geguckt. Und dabei bin ich auf Blitzgeräte gestoßen, die einem SB900 wahrscheinlich so ähnlich sehen, dass die Nikon-Ingenieure dieses Ding da gar nicht mehr so richtig unterscheiden können von ihren Blitzgeräten. Was ja bei den Yongnuos eher so ist, dass die irgendwie einen Canon 550 oder 580 EX oder so etwas abgeformt haben. Und scrollte ich das so hin und her. Ein ganz lustiges, ganz lustige Gegebenheit. Irgendwie wohl, das richtig sehe, polnischer Anbieter. Muss ja nichts heißen. Nee. Also angeblich steht der Artikel, ist verfügbar ab Deutschland. So, und jetzt lese ich einfach mal die technische Beschreibung des Anbieters vor. und zwar Aperture Magnum Speedlight in Klammern MG68 ist eine aufgrund neue grelle Gewehr mit einer Vielzahl der Eigenschaften. Es hat ein 4-2 bereits bereiten Sie Zeit, ein Stromversorgungsanlagehafen auf, der 2-2 ermöglicht blitzbereit auf, exakt Helligkeitseinstellung, 3 verschiedene grelle Modi, optischer Sensor, Energiesparungsmodus, PC-Synchronisierungshafen und mehr. Aperture Magnum MG68 ist etwa 40% stärker als das vergleichbare Blitzgerät Yongnuo YN560-2-560. So, da wisst ihr mal Bescheid.
Ja, bestell uns mal da 2 von.
Nee, da muss man richtig Geld auf den Tisch legen.
Ach so.
Das ist also nicht irgendwie, das ist jetzt für einen Zehner, hätte ich auch mal 2 Stück von den grellen Gewehren genommen. So muss das noch ein wenig zurückstehen.
Verlinkst du uns das mal?
Kann ich gerne tun, aber das ist ja bei Auktionen irgendwie in 0, nichts vorbei. Aber ich kann dir trotzdem den Link schicken.
Okay. Also es ist eine Internet-Auktion.
Genau. In der Bucht.
Aperture Magnum. Super. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute erstmal soweit wieder heute am 1. Januar. Ich glaube, alle leiden noch so ein bisschen unter den letzten Tagen oder der letzten Nacht. Ja, ich glaube, dann kommen wir erstmal wieder zum Schluss. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Natürlich ihr hier, Stefan, Marek und Stefan, aber natürlich auch ihr Hörer, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder treu seid. Und ich hoffe, ihr das auch bleibt. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Ideen habt, schreibt uns. Wir freuen uns über Audiokommentare, wir freuen uns über Fragen und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.